Rabe Info Podcast. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zu einer neuen Rabe-Info-Woche. Sie hören die Ausgabe vom Montag, dem 15. Februar 2010. Die heutigen Themen: bessere Bedingungen für den Veloverkehr in der Stadt Bern. Und mit unserem Kopf der Woche sprechen wir über das Potenzial der Open-Source-Software-Bewegung am Mikisch Lucia Vasella.
Rabe-Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten von und mit Cheyenne Mackay.
Bei dem Zusammenstoß von zwei Regionalzügen in Halle in der Nähe von Brüssel sind 20 Menschen ums Leben gekommen. Das meldete der belgische TV-Sender VRT mit Hinweis auf den Bürgermeister der Stadt Halle. Die beiden Bahnen waren einen Kilometer vom Bahnhof Halle entfernt frontal zusammengeprallt, sagte ein Polizeisprecher. Über die Ursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Unfall ereignete sich auf vereisten Gleisen und im dichten Schneefall. Die Mehrheit der Griechinnen und Griechen befürchtet, dass es wegen des Sparprogramms zur Eindämmung der enormen Schulden des Landes zu Unruhen kommen könnte. Nach einer repräsentativen Umfrage, welche die Athener Zeitung Katimerini veröffentlichte, sind 80% der Befragten der Ansicht, dass Griechenland in den kommenden Monaten intensive Streiks und soziale Unruhen bevorstehen. Die Griechen bewerten den Sparkurs ihrer Regierung als notwendig, aber unzureichend. Wie aus einer Befragung der Zeitung Prototema hervorgeht, erachten 65% der Griechen den Sparkurs als erforderlich, aber nur 41% denken, dass die Pläne genügen, um das Land aus der Schuldenkrise zu führen. Fast 64% sehen die Politiker als Hauptschuldige für die Haushaltsmisere. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen diskutiert heute über die Lage im Iran. Bei der Debatte dürfte es auch um das Vorgehen der iranischen Behörden gegen die Massenproteste nach der umstrittenen Präsidentenwahl im vergangenen Juni gehen. Der Westen wirft der Führung Irans Massenfestnahmen, Folter, Schauprozesse und Hinrichtungen sowie die Unterdrückung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit vor. Im Iran hatten sich erst vergangene Woche Oppositionsanhänger und Sicherheitskräfte zum Jahrestag der Islamischen Revolution heftige Auseinandersetzungen geliefert. Die USA verschärfen ihren Ton gegenüber der Führung im Iran. Die US-Außenministerin Hillary Clinton sagte, die Islamische Republik steuere auf eine Militärdiktatur zu. Die Revolutionsgarden unterwanderten zunehmend das Staatssystem, sagte Clinton in einer Diskussion mit Studenten im Emirat Katar. Clinton versicherte, die USA wollten keinen Militärschlag gegen den Iran führen, sondern setzten auf schärfere Sanktionen, um das Land im Atomstreit zum Einlenken zu bewegen. Clinton bereist derzeit den Mittleren Osten, um Unterstützung für eine neue Resolution des UNO-Sicherheitsrats für eine weitere Sanktionsrunde gegen Iran zu erreichen. Dem Iran wird vorgeworfen, an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten. Letztes Jahr wurden in der Schweiz pro Kopf knapp 3,5 Kilo Back- und Zuckerwaren verspeist. Das sind nur 100 Gramm weniger als im Jahr davor, wie der Schweizerische Verband der Backwaren- und Zuckerwarenindustrie Bisco Suisse mitteilte. Insgesamt wurden in der Schweiz gut 26.500 Tonnen einheimische und importierte Zuckerwaren abgesetzt. Der Marktanteil der Schweizer Produzenten ging leicht zurück von gut 30 auf knapp 29%. Das Wetter: der Hochnebel hängt heute bis auf 1500 Metern fest. Darüber ist es meist sonnig. Im Flachland wird es maximal minus 2 Grad. Auch morgen gibt es Hochnebel. Über der Grenze von 1000 Metern scheint die Sonne und es wird im Flachland bis zu 0 Grad. Der Mittwoch zeigt sich bei 2 Grad mit einer Mischung aus Nebelsonne und Wolken und am Donnerstag wird es bei 5 Grad wechselnd bewölkt und regnerisch.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
In der Stadt Bern sollen mehr Menschen aufs Velo umsteigen. Der neu erarbeitete Richtplan für den Veloverkehr in Bern will dies mit verschiedenen Massnahmen fördern. Shane Mackay sprach darüber mit Julian Baker von der Fachstelle Fuß- und Veloverkehr. Sie wollte wissen, warum es einen solchen Richtplan Veloverkehr braucht.
Einerseits ist es so, dass es einen alten Richtplan Zweiradverkehr gab aus dem Jahr 2000. Und so ein Richtplan, der wird auf 10 Jahre ungefähr angelegt. Und in dem Richtplan wollen wir einerseits die bisher relativ guten Verhältnisse beibehalten, andererseits wollen wir noch mehr Leute zum Umsteigen aufs Velo ermuntern.
Eben, Sie sagen es gerade, Sie möchten, dass mehr Menschen in der Stadt Bern Velo fahren. Welche konkreten Maßnahmen sind denn vorgesehen, um dieses Ziel zu erreichen?
Also im Richtplan, das muss man sich so vorstellen, da gibt es einen Netzplan mit Haupt- und Nebenrouten. Die Hauptrouten, die dort eingezeichnet sind, die sind quartierübergreifende wichtige Veloverbindungen und die Nebenrouten sind wichtige Verbindungen innerhalb der Quartiere. Die wollen wir verbessern und dann gibt es noch 18 Prinzipien, die wir auf das Routennetz anlegen wollen. Also zum Beispiel, dass wir auf Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und großen Geschwindigkeiten zum Beispiel Velostreifen machen wollen.
Sie sprechen auch davon, dass Sie durchgehend direkte und komfortable Verbindungen schaffen wollen für die Fahrradfahrer.
Aus dem Haupt- und Nebenroutennetz wollen wir schauen, dass die Velofahrer möglichst sicher und komfortabel von A nach B kommen, dass sie möglichst direkte Verbindungen haben.
Wie macht man denn das?
Da kann man einerseits Velostreifen einrichten, dort wo der Platz vorhanden ist. Andererseits kann man gewisse Kreuzungen entschärfen für den Veloverkehr, indem man besondere Aufstellbereiche für das Velo macht vor dem motorisierten Verkehr, indem man auch den Velofahrenden eine Art Vorgrün gibt. Das heißt, die können ein paar Sekunden vor dem Autoverkehr losfahren, damit sie auch vom motorisierten Verkehr gesehen werden. Das sind viele Einzelmaßnahmen, die als Paket dann vermehrte Sicherheit oder verbesserte Sicherheit für die Velofahrenden schaffen.
Was ist die erste Maßnahme, die im Zusammenhang mit dem Richtplan Veloverkehr jetzt angegangen wird?
Also grundsätzlich werden wir sicher unsere bisherige Praxis weiterfahren, dass wir schauen, dass die Hauptverbindungen auch besser und sicherer werden. Andererseits gibt es im Richtplan auch größere Maßnahmen drinnen. Und eine dieser Maßnahmen ist zum Beispiel die Velostation Schanzenpost. Dort haben wir vor, eine größere Velostation zu bauen mit etwa 800 bis 1000 überwachten Veloabstellplätzen.
Was werde ich als Velofahrerin oder als Velofahrer von diesem Richtplan spüren, diesen Frühling oder dieses Jahr noch?
Also grundsätzlich ist der Richtplan auf 10 Jahre ausgelegt. Das heißt, die Maßnahmen haben einen langen Planungshorizont. Und wir werden nach und nach die Verbesserungen umsetzen, die dort vorgeschlagen sind. Dadurch, dass wir sehr konsequent in den letzten Jahren Veloförderung betrieben haben, werden Sie jetzt nicht den großen Quantensprung erleben durch den Richtplan. Aber durch den Richtplan wird die bisherige Praxis in der Stadt eigentlich behördenverbindlich festgelegt. Wir bekennen uns dazu, dass wir Veloförderung betreiben, dass wir uns nach den Prinzipien des Richtplanes unsere Planung ausrichten und dass wir vermehrt auf die Haupt- und Nebenrouten des Veloverkehrs schauen und dort Verbesserungen vorantreiben.
Julian Baker von der Fachstelle Fuß- und Veloverkehr über den neuen Richtplan Veloverkehr für die Stadt Bern.
Rabe Info 95,6.
Unser Wirtschaftssystem verlangt Gegenleistung für Leistung, also ein Produkt muss zum Beispiel gegen Geld gekauft werden. Die freie oder Open-Source-Software-Bewegung funktioniert nach anderen Prinzipien. Unser heutiger Kopf der Woche ist Stefan Merten. Er hat vor 10 Jahren das Projekt Ökonux gegründet, um zu untersuchen, nach welchen Prinzipien die Open-Source-Bewegung funktioniert. Mittlerweile ist Ökonux eine Online-Diskussionsplattform, auf der sich Menschen mit den unterschiedlichsten Meinungen und Herangehensweisen mit der Frage beschäftigen, ob die Prinzipien der freien Software eine neue Ökonomie begründen könnten. Peer Production nennt sich dieses alternative Produktionssystem. Im nachfolgenden Gespräch erklärt Stefan Merten diesen Begriff und die Prinzipien, nach welchen die Open-Source-Bewegung funktioniert.
Freie Software ist halt Software, die von irgendjemandem geschrieben wird, oft von Freiwilligen. Und diese Software steht halt jedem zur Verfügung, der sie haben möchte. Die kann man übers Internet gewöhnlich irgendwie runterladen. Und was halt auch sehr wichtig ist, man kann bei freier Software halt auch in die Sourcen gucken. Und da kann man halt nachvollziehen, wie funktioniert ein Programm. Und man kann halt auch in diesen Sourcen etwas ändern. Was immer ganz praktisch ist, wenn man sagt, okay, eigentlich ein schönes Programm, aber dieses kleine Detail, das gefällt mir nicht, das möchte ich ein bisschen anders haben. Wenn man die Sourcen hat, kann man halt so eine Änderung relativ schnell machen. Und das ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsgeheimnisse von freier Software, weil dadurch, dass halt sehr viele Leute das benutzen können und auf ihre Wünsche anpassen können, entwickeln sich solche Projekte auch ständig weiter.
Also auch so eine Art Wissenspool, also alle können irgendwie ein Teil dazu beitragen, so wie Wikipedia, das ist ja auch ein Beispiel, das nach diesem Prinzip funktioniert, oder?
Absolut, absolut. Also Wikipedia ist auch für uns bei Ökonux ein sehr interessantes Beispiel, weil wir hatten halt, wie gesagt, mit freier Software angefangen und es gab halt lange Zeit irgendwie kein weiteres Beispiel für so ein Phänomen und dann kam halt Wikipedia. Und Wikipedia ist in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Also ich meine, es geht um ein anderes Thema, klar. Aber es ist halt auch so, dass Freiwillige da etwas tun, halt die Artikel editieren, weil sie einfach das für eine wichtige Sache halten und auf diese Weise eben Beiträge leisten.
Auf dem Online-Diskussionsforum Ökonux wird versucht, dieses Prinzip der Open-Source-Bewegung zu erfassen und zu erklären und eine Theorie zu entwickeln, wie dieses Prinzip auch auf andere Bereiche ausgedehnt werden könnte. Ihr habt dann als Begriff dieser Theorie Peer Production gewählt. Was steckt hinter diesem Begriff?
Wir haben uns irgendwann mal auch einen Begriff gesucht, mit dem wir dieses Phänomen über freie Software hinaus halt verallgemeinert bezeichnen können. Und da haben wir den Begriff Peer Production gewählt. Und der hat vor allen Dingen auch den Vorteil, dass es bei den Themen von Ökonux halt wirklich auch um Produktionsprozess geht. Da geht es wirklich um die Art und Weise, wie produziert wird. Und ich glaube, das ist auch genau die Stärke, die da drin steckt, weil ich sag mal, die Produktionsweise, das ist eben das, wo der Kapitalismus bisher seine große Stärke hatte und wo man auch nicht gegen ankam praktisch. Und hier haben wir jetzt eine Produktionsweise, die anders ist in wesentlichen Elementen und die halt auch das Potenzial dazu hat, den ganzen Laden irgendwann mal zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, historisch wirklich neu.
Wie funktioniert denn diese Produktionsweise anders?
Ja, also ein ganz wesentliches Element ist beispielsweise, dass es eben keinen Tausch gibt. Auch bei Wikipedia gibt es keinen Tausch, wie wir ihn aus dem Kapitalismus kennen, wo eben irgendeine Leistung oder irgendein Gut gegen Geld getauscht wird. Dadurch werden halt einfach viele Entfremdungszusammenhänge aufgehoben, unter denen wir halt heute ja auch leiden einfach. Und ein ganz wesentliches Element ist ja auch, dass die Leute, die das tun, es eben freiwillig tun. Das heißt, die müssen auch nicht entschädigt werden für irgendwas, ja, was ja normalerweise der Gedanke ist dann beim Tausch. Wenn die Entschädigung oder wenn eigentlich die Freude bei der Arbeit quasi irgendwie schon mit eingebaut ist, dann brauche ich dafür auch keine Entschädigung.
Das heißt, die Produzenten oder die Entwickler von dieser Software, die machen das einfach, weil sie Spaß daran haben. Und das ist die Idee dahinter, dass man Leute finden muss, die Sachen produzieren einfach aus Spaß?
Ja, das ist also auf jeden Fall der Ausgangspunkt. Jeder, der schon mal Software entwickelt hat, der sich da ein bisschen auskennt, wird wissen, dass das auch Spaß machen kann. Das ist einfach was, wo man sich kreativ ausleben kann.
Was sind die Vorteile von einem System, das auf Peer Production basiert?
Ich hatte schon dieses Thema Entfremdung angesprochen, abstrakter Tausch. Ich sag mal, wenn wir heute arbeiten gehen für Geld, dann tun wir das ja zumindest nicht nur, weil uns das irgendwie Spaß macht, was wir da tun. Mit ein bisschen Glück haben wir irgendwie einen Job, der uns Spaß macht. Aber ein wesentliches Element ist ja, dass wir da einfach Geld verdienen müssen. Das ist also etwas, was mit der Tätigkeit selbst gar nichts zu tun hat, sondern was eigentlich so ein nachgelagertes Etwas ist, was wir halt brauchen, um in dieser Gesellschaft bestehen zu können. Ich hatte schon ein bisschen geschildert, dass der Ansatz, überhaupt produktiv tätig zu werden, eben bei Peer Production ein anderer ist. Und ich mich natürlich auch mit dem Projekt, zu dem ich was beitrage, mich dann auch identifiziere oftmals. Und da ist dieser Entfremdungsaspekt einfach weg. Von daher ist es absolut wünschbar, dass sich das gesamtgesellschaftlich durchsetzt. Und ja, auch wenn das vielleicht nicht ganz so aussieht, wie die Linke sich das immer vorgestellt hat, aber ja, denke ich schon, dass das wirklich auch ein schönes Ziel ist.
Warum ist es nicht so, wie sich die Linke das vorgestellt hat?
Ja, die Linke hat sich in der Geschichte immer mal wieder Vorstellungen gemacht, wie das so ist. Also gerade heutzutage ist ja auch recht üblich, dass was mehr so aus dem anarchistischen Umfeld kommt, wo es dann ja gerne auch um Landwirtschaft und Autonomie und so geht. Autonomie in Peer Production, ja, eine gute Frage. Die Projekte sind natürlich schon irgendwie selbstständig, aber es gibt natürlich auch eine sehr enge Vernetzung. Also einfach, weil man auf die Vorergebnisse von anderen angewiesen ist. Und was halt auch wichtig ist, ich meine, Software ist ein Hightech-Produkt und es ist etwas extrem Globalisiertes. Also gerade freie Software ist extrem globalisiert. Die freien Softwareprojekte bestehen oft aus Leuten, die irgendwo auf dem Globus sitzen. Die sehen sich oft niemals im Leben. Und wenn ich an die, ja, sage ich jetzt mal bösartig, die Landkommune denke, das ist irgendwie eine ganz andere Nummer. Also da wohnen Leute wirklich physisch zusammen und arbeiten zusammen und so. Und das, was da in freier Software passiert, ist wirklich auch, ja, das ist da sehr, sehr viel anders. Und das ist, glaube ich, für viele, die heute auf der Linken unterwegs sind, irgendwie ein bisschen schwer vorstellbar.
Dann ist die Open-Source-Bewegung eigentlich nicht unbedingt eine linke Bewegung, also wird ja oft auch so angeschaut.
Nein, die Open-Source-Bewegung ist ganz bestimmt keine linke Bewegung. Da lege ich auch Wert drauf zu sagen, es ist kein politisches Projekt. Und das sieht man auch daran, dass in der Open-Source-Bewegung ganz unterschiedliche Ideologien einfach vorhanden sind. Also wenn man sich beispielsweise mal so die drei Ikonen aus dem Bereich anguckt, Richard Stallman, der freie Software mehr oder weniger als Begriff gegründet hat, den würde ich so im linksliberalen Feld verorten. Der Eric S. Raymond, der ist, ja, der ist sogar eher rechts. Und der Linus Torvalds, der sagt, ich bin eigentlich gar nicht politisch, das interessiert mich alles nicht so. Und das ist etwas, was man in der Open-Source-Szene auch wiederfindet. Da gibt es wirklich alle politischen Richtungen von rechts bis links über unpolitisch. Ja, das ist, die Bewegung ist wirklich eigentlich nicht politisch.
Also dieses ganze Prinzip der Peer-Production, geht das nicht irgendwie von einem super Menschenbild aus? Oder also kann das dann funktionieren in der Gesamtgesellschaft? Sind wir nicht ein bisschen zu eigennützig eingestellt?
Ich sag mal, das, was die Leute, die freie Software entwickeln, machen, ist nichts anderes als Eigennutz. Ja, weil, wie gesagt, sie tun das, weil sie irgendwie Spaß darin haben und das ist Eigennutz im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern betone ich auch immer gerne, nein, wir brauchen da keine besseren Menschen, weil die Menschen, die heute beispielsweise freie Software schreiben oder die Wikipedia editieren, das sind nicht alles bessere Menschen. Und das sind viele, das darf man auch nicht vergessen. Wir brauchen hier keine besseren Menschen, wir brauchen einfach nur, wir müssen das Interesse von den Menschen nutzen oder es muss möglich sein, dass die das ausleben können und damit könnte das durchaus klappen, denke ich.
Das war das Gespräch mit Stefan Merten über das Potenzial der freien Softwarebewegung für ein neues Wirtschaftssystem. Mehr Infos dazu gibt's auch unter www.ökonux.de. Diesen Link finden Sie ab ungefähr Mittag auch auf unserer Website.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's von der heutigen Ausgabe des Rabe-Infos. Das nächste Info gibt's morgen wieder ab 11 Uhr vormittags. Unsere Sendungen finden Sie auch auf www.rabe.ch. Heute in der Redaktion waren Shane McKay und Lucia Vasella und die sagt Tschüss und merci fürs Zuhören.
Rabe-Info Podcast.